Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Es ist die 89. Folge des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts. Im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks in Berlin sitzt alleine Stefan Detjen, denn wir wollen über den Brexit regeln und deshalb haben wir Leitungen geschaltet. Eine von denen geht natürlich heute nach Brüssel.
Und zwar in das Ratsgebäude, in unser kleines Kellerstudio, hier im Untergeschoss dieses Ratsgebäudes. Und hier sitzt Peter Kapern.
Hallo Peter. Und die zweite Leitung geht nach London.
Ja, zu Christine Heuer. Und ich sitze in einem 12 Quadratmeter Hotelzimmer vor meinem Laptop. Und neben mir auf dem Bett liegen die Papiere rum.
Und Christine Heuer kennen wir normalerweise als Moderatorin der Deutschlandfunk-Informationssendung am Morgen, am Mittag, am Abend. Aber du bist wie lange jetzt eigentlich in London als Verstärkung für unseren Korrespondenten Friedbert Meurer? Denn da ist zurzeit eine Menge los. Wie lange bist du da, Christine?
Insgesamt bin ich da 2,5 Wochen. Ich bin am Samstag gekommen und bleibe bis zum 4. April.
Wahrscheinlich
geplant. Das war eigentlich so gedacht, dass der Brexit passiert. Ja, genau.
Geplant,
wollte ich gerade
zu der
sagen.
Zeit,
genau.
29. Brexit. Ja. Jetzt kannst du dann schon mal verlängern. Denn wir werden jetzt auch darüber sprechen, was das, weil es so prima ist in London. Ja, du kommst dann aus einem Drittstaat möglicherweise zurück in die EU. Mal gucken, was du dann da alles brauchst, um dann wieder zurückzukommen. Aber wir wollen an diesem Tag, an dem jetzt, es ist jetzt 15.17 Uhr, gerade der Gipfel zu Ende gegangen ist. Angela Merkel, glaube ich, Peter, ist in Brüssel noch dabei, ihre Abschlusspressekonferenz zu geben. Du hast zumindest den Anfang verfolgen können, glaube ich, oder?
Ich habe den Anfang noch verfolgen können. Das war um 3:15. Mittlerweile hat sie sich auf den Weg zum Flughafen gemacht, um zurückzufliegen nach Berlin.
Erzähl vielleicht einfach mal, was war das jetzt für ein Gipfel? Es ist ja viel gesagt worden, eine Wegscheide für Europa, ein historischer Gipfel wurde angekündigt und jetzt sehen wir aber wieder eine Verlängerung des Spiels. Wir wissen immer noch nicht, auf welches Finale dieses Brexit-Drama nun eigentlich genau zusteuert.
Ja, das stimmt. Wir wissen nicht, wie das Ding zu Ende geht, wenn es jemals zu Ende geht. Aber wir wissen eines, die vergangene Nacht, der gestrige Abend, das war der Abend, an dem auch die allerletzten der Regierungschefs der EU-27, die hier am Tisch saßen, die allerletzten Illusionen über die Staats- und Regierungskunst der Theresa May verloren haben. Theresa May sollte ursprünglich einfach mal ein paar Minuten lang erzählen, was der Stand der Dinge ist und wie sie jetzt weiter vorgehen will. So ist das Ritual immer, wenn über diesen Artikel 50 beraten wird. Und dann verlässt die Dame den Raum und die EU-27 beraten untereinander, wie sie denn jetzt mit diesen Informationen aus London umgehen. Und aus diesen 15 Minuten sind dann 90 geworden. Und in diesen 90 Minuten haben die anderen Staats- und Regierungschefs immer wieder nachgefragt, was ist denn nun mit der dritten, möglicherweise entscheidenden Abstimmung in der nächsten Woche? Kommt sie? Und wenn sie kommt, was hast du denn dann vor? Wie willst du denn dann eine Mehrheit besorgen? Und wenn du diese Mehrheit nicht bekommst, was machst du denn dann? Wie soll es denn dann weitergehen? Und Theresa May hat auf all diese Fragen 90 Minuten lang keinerlei Antwort geliefert. Die anderen Regierungschefs am Tisch, so können wir das rekonstruieren aus dem, was wir aus den einzelnen Delegationen hören. Die waren vollkommen entgeistert, vollkommen desillusioniert und haben deshalb dann beschlossen, jetzt müssen wir gucken, ob wir der Frau diese Geschichte nicht aus der Hand nehmen können, damit da vielleicht doch nochmal Ziel und Richtung reinkommt.
Ja, aber was heißt das annehmen? Die können ja auch nicht die Mehrheit im Unterhaus herbeizwingen.
Genau so ist das, aber sie
ja,
können
aber wenn
den
ich das
Druck...
sagen darf, das Parlament versucht das hier ja auch. Ja, Entschuldigung.
Ja, genau.
Kleiner Einwurf aus London.
Ja, das ist die Parallele, über die wir gleich reden werden, Christine. Nein, natürlich können die EU-27 keine Mehrheit im Unterhaus besorgen, aber sie können den Druck maximal erhöhen. Das haben sie getan, indem sie eine ganz kurze Frist gegeben haben. Sie haben gesagt, wenn in der nächsten Woche das Unterhaus in London dem Austrittsvertrag doch noch zustimmt, dann wird das Austrittsdatum vom 29. März nächste Woche auf den 22. Mai verschoben. Das ist der Tag vor dem Beginn der Europawahlen. Damit hätte London 8-9 Wochen gewonnen, um sozusagen einen geordneten Brexit auch tatsächlich ordentlich ablaufen zu lassen, die notwendigen Gesetze zu verabschieden. Wenn aber, und das ist Absatz 2, diese Mehrheit nächste Woche nicht zustande kommt, und ich glaube, dass niemand am Tisch der EU-27 damit rechnet, dann kriegt Großbritannien, ja, eine super kurze Frist gesetzt bis zum 12. April. Und an diesem 12. April spätestens soll dann entschieden werden, wie es tatsächlich weitergeht.
Wenn man sich diese Theresa May da vorstellt, gestern Abend beim Abendessen zum Auftakt dieses Gipfels, dann muss man sich ja wahrscheinlich die Premierministerin vorstellen, die in dieser Woche abends vor die Öffentlichkeit gegangen ist und eine Abrechnung mit dem britischen Unterhaus da vorgetragen hat. Als ich das gesehen habe, ich habe mir das angeschaut, Christine, du hast das am engsten verfolgt aus London, da habe ich gedacht, die hat jetzt selber gebrochen mit diesem Unterhaus. Das ist eine Abrechnung, eine Philippika gegen die Abgeordneten gewesen. Nach meiner Ansicht ein Bruch, der doch auch kaum mehr geheilt werden kann.
Ja, in der Tat, der kann nicht geheilt werden, weil Theresa May die Abgeordneten beleidigt hat, attackiert hat, ihnen die ganze Schuld für dieses Durcheinander in die Schuhe geschoben hat, obwohl auch das Parlament, genau wie die Regierung, ja seit vielen, vielen Monaten und Jahren irgendwie auf der Suche sind nach einer Lösung, wie man den Brexit gestalten kann. Und eigentlich war an diesem Mittwoch erwartet worden, weil sie vorher Andeutungen in diese Richtung gemacht hat, dass Theresa May an die Öffentlichkeit geht und sagt, ich möchte meinen Deal durchsetzen nach wie vor. Und dass sie dann vielleicht noch ein bisschen deutlicher andeutet als 2 Stunden vorher, dass sie bereit ist, dafür zurückzutreten. Das ist nämlich die einzige Chance politisch, wie sie ihren Deal hier überhaupt noch durchbringen kann. Und nun tut sie das genaue Gegenteil. Sie stellt sich hin, sie sagt, es bleibt bei meinem Deal, ich will auch keine lange Verschiebung und das Unterhaus ist schuld. Und damit hat sie mit Sicherheit selbst die letzten Unterstützer für ihren Deal im Unterhaus noch so vor den Kopf gestoßen, dass es noch unwahrscheinlicher geworden ist, dass sie ihn durchkriegt.
Wenn man sich das vor Augen führt und nochmal an diesen Auftakt des Gipfels gestern Abend denkt, dahin nochmal zurückkommt, dann dachte ich mir, eigentlich müsste das doch der Moment maximaler Einigkeit zwischen Theresa May und ihren europäischen Partnern gewesen sein. Denn das, was sie dort über den Zustand der britischen Politik im Parlament, im Unterhaus gesagt hat, das war ja fast wortgleich. Das, was wir auch von Europäern immer wieder gehört haben. Diese Regierungschefin hatte es mit einem Parlament zu tun, das immer nur wieder sagen kann, was es nicht will und nicht in der Lage ist, zu sagen, was es will. Das war genau das, was Theresa May auch gesagt hat.
Das ist inhaltlich absolut richtig. Die Botschaft, die Theresa May da verbreitet hat, unterschied sich nicht sehr von den Botschaften, die wir von Europaabgeordneten beispielsweise gehört haben in den letzten Wochen und Monaten, die ja immer wieder verzweifelt darauf hingewiesen ist, dass mit diesem Unterhaus nichts anzufangen ist. Es ist allerdings doch auch eine Frage politischer Klugheit, ob man so etwas in so einem entscheidenden Moment den Abgeordneten vor den Latz knallt, so wie Theresa May das da getan hat. Und wenn ich das richtig rekonstruieren konnte hier, dann ist Theresa May auch von Angela Merkel gefragt worden, wie sie sich denn vorstellt, jetzt im Unterhaus im dritten Anlauf eine Mehrheit für den Austrittsvertrag zu bekommen, nachdem sie, und das sind jetzt meine Worte, kurz zuvor diesen Abgeordneten, auf die sie so angewiesen ist, noch kräftig in den Hintern getreten hat. Also da herrschte auch großes Unverständnis über das Vorgehen Theresa Mays hier in der Brüsseler Gipfelrunde.
Darf ich mal eine Frage stellen, Peter? Ich habe da eine These und ich weiß einfach nicht, ob die richtig ist. Theresa May hatte ja gegenüber den Hardlinern in ihrer Partei, da hat sie eine Alternative aufgemacht als Druckmittel. Die Alternative ging so, entweder mein Deal, schneller Ausstieg, geordnet. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann wird es eine lange Verschiebung geben, dann kann das 1-2 Jahre dauern, schlimmstenfalls. Und da befürchten ja die Hardliner, ja, also das ist de facto die Absage des Brexit. Das war wirklich ein Druckmittel. Dann haben aber die Brexiteers, die Hardline-Brexiteers bei den Tories, Theresa May unter Druck gesetzt und sie ist umgefallen. Sie hat dieses Druckmittel lange Verschiebung aus der Hand gegeben. Ich habe mich gefragt, als ich gestern das Ergebnis von dem Ergebnis da in Brüssel gehört habe, habe ich mich gefragt, ist das nochmal ein Versuch der EU, dieses Druckmittel jetzt anstelle Theresa Mays in die Hand zu nehmen und zu sagen, also genau so, entweder jetzt No Deal oder eine ganz, ganz kurze Übergangsfrist, dann seid ihr raus mit dem Deal oder aber es wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Glaubt man in Brüssel, dass das die Chancen erhöht, dass das ein Druckmittel ist, die Chancen zu erhöhen im Parlament für Theresa Mays Deal?
Also ich habe ja eben schon gesagt, dass die EU-27 wirklich alles versucht haben, um erstmal diese Abstimmung überhaupt zu ermöglichen. Sie haben ja dafür gesorgt, dass diese Abmachungen, die Theresa May da kürzlich mit Jean-Claude Juncker in Straßburg getroffen hat, dass diese Abmachung als Anhang an diesen Austrittsvertrag angehängt wird. Damit kann John Bercow, der Speaker des Unterhauses, sozusagen darauf hinweisen, dass es ja jetzt um einen geänderten Vertrag geht, substanziell geänderten Vertrag, und so kann es überhaupt erst wieder zu einer dritten Abstimmung kommen. Das war das eine, wo die EU-27 versucht haben, Theresa May behilflich zu sein. Das andere ist, dass sie klipp und klar gesagt haben, wenn ihr eine längere Verschiebung wollt, dann geht das nur um den Preis, dass ihr an den Europawahlen teilnimmt. Dass die Briten an der Europawahl teilnehmen, das will hier auf dieser Seite des Kanals in Wahrheit niemand, weil man stelle sich vor...
Auf der anderen Seite auch nicht.
Ja genau, man stelle sich vor, die Briten nehmen an dieser Abstimmung teil, klären dann anschließend mit, wer neuer Kommissionspräsident wird, wie der EU-Haushalt aussieht, und dann schnüren sie ihr Ränzlein und verschwinden nach London irgendwann zum Austrittsdatum. Das will hier niemand. Und in London will das eben auch niemand. Und deswegen glaube ich, ja, die Drohung mit der Teilnahme an den Europawahlen soll tatsächlich weitere Abgeordnete dazu bewegen, dann doch lieber im Zweifel dem Vertrag zuzustimmen, der jetzt auf dem Tisch liegt. Ob dieses Kalkül aufgeht, das kannst du besser beurteilen als ich. Ich habe da meine Zweifel.
Ja, aber wenn ich das richtig
sehe. Ich habe da auch meine Zweifel.
Genau, und wenn ich das richtig sehe, glaubt keiner mehr daran. Auch in Berlin haben wir ja schon erlebt, dass sich die Tonlage geändert hat. Unmittelbar vor Beginn des Gipfels die Regierungserklärung von Angela Merkel, in der sie mit einer Deutlichkeit wie nie zuvor herausgestellt hat, dass und wie sich die Bundesregierung auf einen Hard Brexit mit gesetzlichen Regelungen eingestellt hat. Also dieses Datum 22.05., möglicher Brexit nach einer Zustimmung des Parlaments, das ist doch eine ferne Verlockung. Realistischerweise müssen wir sagen, 12.04. ist jetzt das Datum des Brexit, oder?
Ja, es ist das Datum, aber es ist das Datum von was? Das ist die Frage, die ich mir stelle, seit ich das gestern gehört habe. Also Donald Tusk hat gesagt, kommt es tatsächlich zu diesem Pfad, dass also das Unterhaus nicht zustimmt und wir auf den 12. April zusteuern, dann liegen für diesen 12. April alle Optionen auf dem Tisch, hat er gesagt. Option Nummer 1, Teilnahme an der Europawahl. Wir gerade waren uns einig, das werden die Briten nicht machen. Option Nummer 2, die Briten ziehen Artikel 50 zurück und bleiben einfach in der EU. Ich bin absolut sicher, dass kein Tory-Premierminister dies tun wird, weil er damit in allen britischen Geschichtsbüchern, jedenfalls aus Tory-Sicht, als Volksverräter enden würde. Das will niemand. Also was bleibt dann übrig? Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Botschaft an die Briten übrig. 12. April, Mitternacht, ish over, wie Schäuble mal gesagt hat. Aber wollen die EU-27 das wirklich? Und da wird es jetzt interessant. Da höre ich ganz unterschiedliche Töne. Harte Botschaften von Macron, der gesagt hat, ja, dann ist das eben so. Dann ist das der No-Deal. Und Angela Merkel, die sich hinstellt und sagt, ich werde bis zur letzten Stunde um alles Mögliche kämpfen und dann müssen wir uns nochmal zusammensetzen und dann gucken wir mal weiter und dann werden wir mal sehen, wie das dann geht. Und jetzt frage ich mich tatsächlich nach diesem Gipfel, die Einheit der EU-27, die letzten Jahre so fantastisch funktioniert hat, ist die gerade dabei zu zerbröseln, weil das Brexit, das Chaos Brexit zum Sprung über den Kanal auf den Kontinent ansetzt? Das ist die Frage, die mich im Moment bewegt.
Ich würde nur
aus der hiesigen... Und was sagst du? Was ist die Antwort? Ja.
Ich glaube, dass die Gefahr sehr groß ist, dass sich im Streit darüber, was dieser 12. April, wenn er denn dann vor der Tür steht, die EU-27 gegenseitig zerlegen, die Gefahr ist real. Sie ist nicht minimal. Und das wäre ein Desaster für Europa, wenn es der britischen Chaospolitik gelingen würde, jetzt sozusagen die europäische, die EU-27-Politik zu infizieren.
Aber wir reden jetzt hier über das Post-Hard-Brexit-Szenario. Und in der Tat, ich habe es eben gesagt, entspricht das meiner Wahrnehmung, dass wir in der Phase sind, in der die Politik auch in diese Richtung ihre Rhetorik bereits verändert hat. Die Bundesregierung rechnet den Deutschen vor, was sie alles getan hat, um sich auf einen Hard-Brexit vorzubereiten. Es sind Gesetze verabschiedet worden, Brexit-Übergangsgesetze. Da ist in der politischen Rhetorik bisher immer nach außen betont worden. Das sind Regelungen, die dann nach einem geordneten Ausstieg greifen werden und die Übergangsphase, die dann begonnen hätte, regeln werden. Jetzt auf einmal werden all die Regelungen betont, die in diesen Gesetzen schon enthalten sind, die sich auch auf das Szenario eines Hard Brexit beziehen, dann sehen wir nächste Woche dieses Datum am kommenden Montag und Dienstag einerseits dann hier in Berlin die neue deutsch-französische parlamentarische Kommission, die dann hier sein wird, dann am Dienstag gleich dann Angela Merkel in Paris zu einem gemeinsamen Gespräch mit Macron und dem chinesischen Staats- und Regierungschef Xi. Also das sind doch alles schon Signale, die darauf hindeuten, für den Fall eines Hard Brexits den Rest an Einigkeit wirklich zu demonstrieren, aber auch zu befestigen.
Ich habe noch mal eine Frage aus London, weil es gibt ja auch noch ein anderes Szenario. Also wir haben kurz drüber gesprochen, Theresa May könnte ihren Deal zur Abstimmung stellen und sagen, ich trete dann danach zurück. Also frank und frei gesprochen, ihr seid mich dann los. Das könnte den einen oder anderen zum Ja-Sagen noch animieren. Und man muss mal sagen, es gibt auch im Unterhaus wirklich keine Mehrheit für einen No-Deal. Das sind die Hardliner, die sind nicht weniger, aber das ist eine absolute Minderheit, aber eine lautstarke und eine sehr mächtige Minderheit. Hier passiert jetzt Folgendes, während Theresa May für ihren Deal wirbt, versucht das Parlament sich, also versuchen die Parteien sich da fraktionsübergreifend zusammenzuraufen und vielleicht nochmal mit einem anderen, mit einem neuen Vorschlag überzukommen. Wenn das so käme, würde in Brüssel und auch in Berlin, würde das noch angenommen werden? Würde man dann wieder in eine Diskussion einsteigen oder ist das jetzt wirklich das letzte Wort?
Also aus Brüsseler Sicht kann ich sagen, dass es mir wie eine schlimme politische Komödie vorkommt, wie diese Idee hier zum Markte getragen wird. Also als sich die EU-Staats- und Regierungschefs hier gestern versammelt haben, da lief hier Jeremy Corbyn, der Labour-Führer, über die Bürgersteige in Brüssel, hatte Termine in der Kommission und auch bei Michel Barnier, dem Chef und der Händler. Und der ging mit dieser Idee hausieren, dass er doch jetzt möglicherweise sehr schnell noch eine völlig andere Lösung, die sehr kurzfristig zu realisieren sei, auf die Beine stellen könnte. Ich finde das nur noch komisch nach diesem jahrelangen Gezerre da in London. Also ich halte zwei Dinge für absolut sicher. Erstens, die EU-27 werden den Austrittsvertrag, wie er auf dem Tisch liegt, nicht abändern. Punkt, basta. Zweitens, die EU-27 haben immer gesagt, wir stehen für jede andere langfristige Lösung zur Verfügung. Wenn ihr in der Zollunion bleiben wollt, dann machen wir das möglich, das finden wir toll. Wenn ihr in den europäischen Wirtschaftsraum eintreten wollt, der heute übrigens den 25. Geburtstag gefeiert hat, dann finden wir das auch toll, dann kommen wir euch da auch entgegen, auch das werden wir realisieren. Wir stehen quasi für alles zur Verfügung, was ihr in London vereinbaren könnt, wofür ihr eine Mehrheit findet und was ihr uns dann vorschlagt. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, wie Jeremy Corbyn da jetzt plötzlich einen völlig anderen Deal aus dem Hut zaubert und damit innerhalb weniger Tage in Brüssel auftauchen will.
Also das Szenario, das wahrscheinlichste Szenario wäre demnach, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dann doch noch eine Rücktrittsankündigung von Theresa May, unmittelbar vor einer Abstimmung. Und dann hat man es mit einer, erstmal keiner britischen Regierung zu tun, aber einem Abkommen, das ja dann umgesetzt werden muss, auch noch in einer Frist bis zum 22. Mai, also
Stefan,
eine handlungsfähige britische Politik
aber
verlangt.
Dreh das doch mal um, Stefan. Stell dir mal vor, sie kündigt den Rücktritt an und sagt, so, jetzt hier mein Austrittsabkommen liegt auf dem Tisch und ich kündige an, dass ich, sobald die Abstimmung vorbei ist, zurücktrete und stell dir mal vor, es gibt dann keine Mehrheit für dieses Abkommen. In was für einer Situation ist die denn dann? Dann ist sie nicht mehr handlungsfähig,
naja, dann
kann sie eigentlich
ja
nicht mehr
schon
anbleiben.
Ja, aber das kann sie ehrlich
armes
gesagt
England.
Sowieso nicht
armes
mehr
England.
Naja,
ja,
armes
aber
England.
Theresa May wird eh nicht mehr lange im Amt bleiben.
Armes also England, sprechen wir darüber, was passiert, denn solange wir sprechen, wir finden auch kein wirklich im Moment herstellbares, darstellbares Szenario, wie es noch zu einer solchen Zustimmung im britischen Unterhaus und dann einem geordneten Brexit kommen sollte. Sprechen wir zum Schluss nochmal darüber, 13. April, Hard Brexit, was passiert dann in Europa?
Also ich versuche mal das ganz kurz zusammenzufassen. Alle Lieferketten, die über den Kanal führen, brechen zusammen. Es gibt provisorische Abkommen, die sicherstellen, dass ein Minimum an Flügen zwischen London und dem Kontinent weiter stattfindet, dass britische Flugzeuge über den EU-Kontinent in die Türkei oder nach Afrika fliegen können. Da gibt es so vorübergehende provisorische Abkommen. Ansonsten wird das große Chaos ausbrechen, aber vor allem auf der Insel. Weniger hier in Europa. Es wird hier in Europa wird es Brennpunkte, Schwerpunkte Schwerpunkte geben in den europäischen Häfen beispielsweise, über die der kontinentalbritische Handel läuft. In Belgien sind das Antwerpen und Seebrügge, Rotterdam, Hamburg, die wären natürlich betroffen. Die französischen Fischer hätten am Tag 1 ein gigantisches Problem, wenn sie das erste Mal wieder versuchen würden, in britischen Fischgründen ihre Netze auszubringen. Das würde wahrscheinlich dort für Chaos und Streit sorgen. Aber das wahre Chaos, Christine, und ich weiß nicht, ob du dir wirklich wünschen sollst, in den Tagen dann auf der Insel zu sein, das wahre Chaos bricht dann bei dir aus.
Ja, das wird so sein, wobei es auch hier natürlich Notfallpläne gibt. Es werden Medikamente gebunkert, es werden Lebensmittel gebunkert, es wird Technik gebunkert, weshalb hier die Lagerkapazitäten so wahnsinnig teuer geworden sind, dass sie sich eigentlich keiner mehr leisten kann. Insgesamt ist es so, die Brexiteers sagen natürlich, jaha, so schlimm wird das ja alles nicht. Da macht die EU Panik, um euch zu erschrecken. Liebe Briten, liebe Brexiteers, also hat man nicht so eine Angst. Aber ich glaube schon auch, dass es echt hart wird. Und ehrlich gesagt, denke ich inzwischen, das wäre vielleicht auch nicht mal das Schlechteste, wenn es wirklich hart spürbar wäre. Irgendwann erholen sich die Briten, aber es wäre vielleicht ganz gut, sie würden bemerken, dass das eben auch Folgen hat, was sie da anstreben, diesen Austritt aus der EU.
Und diese Folgen wären natürlich auch in Deutschland spürbar. Auch hier werden ja schon die vorsorglichen Verlustrechnungen gemacht. Einkommensverluste in Milliardenhöhe für die deutsche Wirtschaft werden prognostiziert. Eine Abschwächung des Bruttoinlandsprodukts um 0,5% wird vorgerechnet, 17 Milliarden Euro. Wären das Gewinner, wäre niemand. Das ist auch immer wieder betont worden. Und das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir hier die Gelegenheit haben oder die Notwendigkeit haben, darüber zu sprechen. Lassen wir es dabei sein für heute. Das war der Politik-Podcast, Folge 89. Aus Berlin sagt Tschüss, schönes Wochenende, Stefan Detjen.
Aus Brüssel verabschiedet sich Peter Kapern mit einem Wunsch für ein schönes Wochenende.
Und in London verabschiedet sich Christine Heuer und ich bin gespannt, ob es im 90. Podcast dann wieder um den Brexit geht.
Tschüss.